Gemeinde, der Jahreswechsel ist immer von viel Licht, aber auch von viel Schatten begleitet, und zwar in verschiedener Hinsicht. Zum Beispiel gilt das für den Rückblick auf das vergangene Jahr. Da, wenn man zurückschaut, sieht man immer viel Gutes, aber man sieht auch manches Böse. Man kann vielleicht auf Erfolge zurückblicken, aber auch auf Misserfolge. Man hatte Freude an vielen Tagen, aber auch Leid. Es gab Lachen, es gab Weinen. Licht und Dunkelheit sind aber auch im Blick auf die Zukunft das Thema. Denn wir planen Schönes, wir freuen uns auf Dinge, wir sehen aber auch mit Sorgen in eine ungewisse Zukunft und wir ahnen auch schon in mancher Hinsicht, dass uns nicht alles gefallen wird, was uns noch begegnen soll. Licht und Dunkelheit, das gilt auch für den Jahreswechsel an sich, der uns doch wie andere Feste auch zeigt, wie die Zeit einfach dahin geht und immer weiter geht und weiter. Das ist für alle gut, die am Anfang stehen, die ins Leben starten. Sie stört das nicht, dass sie älter werden, weil sie jung sind und Pläne haben, vielleicht ein Studium abschließen wollen, eine Familie gründen wollen, oder vielleicht ein Haus bauen, was weiß ich. Aber wenn das alles erledigt ist und das Leben sich dem Ende zuneigt, dann ist das Fortschreiten der Zeit keine schöne Sache vielleicht. Und auch im Kirchenjahr begleitet den Jahreswechsel sowohl Licht als auch Dunkelheit. Wir kommen einerseits vom Lichtfest schlechthin, Weihnachten. Und wir stehen noch unter dieser weihnachtlichen Freudenbotschaft, die der Engel den Hirten verkündete. Euch ist der Heiland geboren, alles ist schön, die Engel singen, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Und dann die schöne Szene im Stall, alles so idyllisch auch hier vorne aufgebaut mit Räucherkerzenduft. Und über dem Stall leuchtet schon der Stern von Bethlehem. Und ich sage schon, weil er vorausweist, er ist ja auch einerseits ein Zeichen und Symbol für das Licht, was da geboren ist, Fleisch geworden ist, Gottes Licht, das Licht der Welt. Aber dieser Stern weist eben auch voraus, denn er ist verknüpft mit der Geschichte vom Besuch der Weisen aus dem Morgenland. Die kamen und gingen dann auf einem anderen Weg heimlich zurück, weil Herodes dem Kinde nach dem Leben trachtete. Und dann ließ er Kinder töten. Das zeigt die Dunkelheit der Welt. Die Dunkelheit der Welt in ihrer hässlichsten Gestalt haben wir in dieser Geschichte. Und da wird klar, in was für eine Welt Jesus hineingeboren wurde, für die er als Retter kam. Und diese Welt hat sich im Wesentlichen nicht geändert, jedenfalls nicht grundlegend geändert in 2000 Jahren. Das Leben Jesu verlief in einem sehr großen Spannungsfeld, das sich auf drei wichtige Bereiche bezog, die auch heute noch unsere Welt immer in Atem halten. Und dazu möchte ich etwas sagen jetzt. Die Zeit, in der Jesus geboren wurde, hatte eine politische Großwetterlage. Das Römische Reich. Da wurden Interessen verfolgt in Rom, die man in den Provinzen des Reiches gar nicht so richtig erahnen konnte. Aber man badete das aus, was da an großer Politik gemacht wurde. Die Menschen fühlten sich vielleicht wie heute auch eher als Schachfiguren auf einem Brett, wo das hin und her bewegt wird, wie es denen gefällt, die die Macht dazu haben. Damit verknüpft auch gesellschaftliche Spannungen. Man sprach ja von der Pax Romana, das heißt römischer Friede. Das war durchaus eine Errungenschaft. Die vielen kleinen Scharmützel, die die Völker untereinander immer austrugen und die auch viele Tote gefordert hatten, die waren damit beendet worden. Immerhin. Alles unter einer großen Herrschaft vereint, die Frieden und Aufschwung garantierte. Kommt uns das auch bekannt vor irgendwie? Je größer die Zusammenhänge sind, die da geschaffen werden, umso sicherer scheint die Welt. Ein Trugschluss. Und die überwältigende Mehrheit der Menschen waren Tagelöhner und Sklaven. Sie waren völlig rechtlos im Vergleich zu heutigen Standards. Und die Bevölkerungen ächzten unter den auferlegten Lasten. Viele schufteten sich zu Tode. Andere verloren ihr Leben zur Belustigung, wieder andere in den großen Zirkusarenen. Herodes der Große, ein Kleintyrann, brachte die Gemüter in Israel fast zum Überkochen und witterte deswegen überall Aufstand, griff entsprechend brutal durch. Und daneben gab es auch noch religiöse Konflikte. Und zwar insbesondere in dem Land, in dem Jesus geboren wurde, insbesondere in dem Volk, für das Jesus als der König geboren wurde. Ich sage deswegen insbesondere, weil in keinem anderen Land und in keinem anderen Volk die religiösen Probleme so eng verknüpft waren mit der politischen Situation, wie gerade in Israel. Denn für die anderen Völker machte es nichts aus, auch noch einen Kaiser als Gott anzuerkennen. Sie hatten sowieso viele Götter. Für die Juden ging das nicht. Sie hatten immer und überall Konflikte. Auch schon im eigenen Land, in der eigenen Bevölkerung. Sadduzäer und Pharisäer waren sich nicht einig. Juden und Samariter lebten in Spannungen. Und dann aber natürlich vor allem im Blick auf die Besatzungsmacht gab es riesige Konfliktfelder. Es gab Protestbewegungen, da gab es Terroristen, auch damals schon. Die hatten immer einen krummen Säbel dabei und wenn irgendwo ein großes Fest war oder ein Volksauflauf, dann schlitzten sie einfach mal neben sich jemanden auf, der zur Besatzungsmacht gehörte. Terroranschläge. Im Gegenzug wurde jemand gefasst, dann hängte man ihn öffentlich zur Abschreckung an ein Kreuz, ein brutales Sterben. Religiöse Eiferer gab es eben schon damals. Und die waren für ihre Mission auch bereit, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen oder hinzuopfern, auch das Leben vieler anderer Menschen, für die göttliche Sache. Der nationale Widerstand, den ja alle Völker irgendwo kannten, war aber in keinem Volk so eng mit der Religion verknüpft wie eben gerade bei den Juden. Jerusalem war ein Pulverfass, auch damals schon. Da konnte es schon einmal sein, dass die Heeresabzeichen der römischen Legionen, die zu nah am Tempelbezirk aufgestellt wurden, die Gemüter derartig erregten, dass es gleich einen Massenaufstand gab, der dann brutal niedergeschlagen wurde mit unzähligen Toten, wie modern uns das alles vorkommen muss. Ha? Oder möchte man anders sagen, wie antiquiert ist unsere moderne Welt mit ihren Problemen und mit ihren Brandherden? Die Welt hat sich nicht geändert in 2000 Jahren, jedenfalls nicht grundlegend. Es sind dieselben Problemfelder, die uns in Atem halten, einmal von Corona abgesehen, aber auch das gab es damals schon. Krankheiten, die in Angst versetzten, Quarantänemaßnahmen nötig machten, man kann es im dritten Buch Mose lesen, da wurden Leute einfach abgesondert und weggesperrt, damit sie andere nicht gefährden. Es gab Seuchen immer schon mit unzähligen Toten, auch in der Bibel. Und in diese Welt hinein wird Jesus geboren und er wird all dem begegnen. Und sehr interessanterweise wird er zu all dem wenig sagen. Sondern er wird das Reich Gottes verkündigen. Inmitten dieser politischen, gesellschaftlichen und religiösen Minenfelder, in denen er sich bewegen muss, hat er eine gute Botschaft, die uns in alledem trösten kann. Und dafür nutzte Jesus die Freiräume, die sich ihm boten. Manchmal musste er ausweichen. Und davon lesen wir in Matthäus 2, ich lese die Verse 13 bis 14. Als die Weisen hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Jesus wurde Mensch, ein wirklicher Mensch. Er kam in die Welt, in die wirkliche Welt, wie sie ist. Er begab sich hinein in den Irrsinn religiöser und politischer Verflechtungen und wurde schließlich ein Opfer all dessen. Nicht erst am Karfreitag, sondern schon an dem Tag, den wir als Epiphaniasfest feiern. Denn da musste die heilige Familie flüchten. Die Formulierung der Luther-Übersetzung gefällt mir mal wieder am besten. Josef nahm mit sich Maria und das Kind und entwich. Wie oft schon mussten die Menschen weichen, mit denen doch Gott eigentlich seine Pläne hatte. Das ist erstaunlich, ne? Die, von denen Gott sagt, mit dir habe ich große Pläne, die müssen weichen, weil andere gerade das Sagen haben. Und immer war dieses Ausweichen der Frommen Teil des göttlichen Plans. Jesus selbst entwich mehrfach, könnt ihr lesen im Evangelium, und er entwich, weil sie wollten ihn schon töten, aber die Zeit war noch nicht da. Und so konnte er entweichen, immer wieder, bis die Zeit für sein Sterben gekommen war. Man könnte die Evangelien mal unter diesem Gesichtspunkt lesen: Jesus weicht aus. Jesus geht seinen Weg zu seiner Herrschaft, denn wir bekennen ihn als den König. Aber er geht seinen Weg zu diesem Ziel wie ein Fluss, der daher sich schlängelt in großen Schleifen durch die Landschaft. Aber er wird sein Ziel erreichen. Und während andere Herren also die Geschicke der Völker lenkten und dabei eine Katastrophe nach der anderen heraufführten, bis heute, da weicht Jesus ihnen aus und hat sein Werk im Verborgenen. Und wenn deswegen die Umstände auch manchmal zum Haare raufen sind oder Geschehnisse uns den Boden unter den Füßen wegreißen, wird doch am Ende Jesus der sein, der die Geschichte schreibt, und zwar in seinem Sinne. Und das heißt für alle, die ihm angehören, als eine Segensgeschichte. Deine Geschichte, eine Segensgeschichte. Die Flucht nach Ägypten, die könnte uns wie eine Niederlage erscheinen, weil ja die heilige Familie einem Tyrannen weichen muss. Und man könnte fragen, wie kann das denn sein? Wie kann Gott das denn zulassen? Das ist doch verrückt. Wie kann Gott einen Herodes gewähren lassen, wenn Jesus geboren werden soll? Der hätte doch weggemusst. Ich würde sagen, der muss weg. Der hätte weggemusst, bevor Jesus geboren wird. Aber er wurde nicht weggeputzt, sondern er bekam seine Bühne für kurze Zeit und machte sein Theater. Aber Gott hat die Fäden in der Hand. und Gott erfüllt sein Wort. Jesus weicht erst einmal aus, er wächst fernab auf. Die Augen der Weltöffentlichkeit kriegen davon nichts mit, die sind auf ganz andere Schauplätze und Ereignisse gerichtet, in Rom. Ereignisse, deren man heute gar nicht mehr gedenkt. Und man möchte sagen, der arme Augustus. Hätte Lukas ihn nicht in die Weihnachtsgeschichte geschrieben, würde man in der Welt von ihm nicht Notiz nehmen. Die meisten Menschen in der Welt kennen Augustus nur, weil er in der Weihnachtsgeschichte steht, armer Kerl. Jesus, dessen Name über alle anderen Namen erhoben ist, vor dem sich einmal alle Knie beugen werden, der war damals ganz klein, als Augustus noch der Erhabene war und Herodes der Große, da war Jesus klein und erniedrigt. Ironie der Geschichte? Nein, es ist Gottes Ironie. Gott macht die Kleinen groß, er macht die Klugen zu Narren und er lässt den Aufgeblasenen die Luft ab. Und auch im kommenden Jahr wird Gott seine Pläne erfüllen und er wird uns unserem Ziel ein ganzes Stück näher bringen. Deswegen erwarte ich nichts anderes als Segen im kommenden Jahr von Gott, weil Gott allen, die ihn lieb haben, Segen verheißen hat. Es ist allerdings eine Herausforderung des Glaubens, dass dieser Segen manchmal in sehr merkwürdiger Gestalt erscheint. Gott gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir ihn trotzdem erkennen, den Segen. Und wenn wir es nicht erkennen, dann doch immerhin glauben. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld. Dort werden wir uns freuen im Segen. Wir sehnen uns hinein dorthin ins Vaterhaus und wissen's nie geschieden, die ruhen dort schon aus. Oh, das ist sicheres Gehen durch diese Erdenzeit.